In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 24. Oktober 2024 durch Konrad. Die Themen: Kastoren im Karlsruher Umfeld, Demonstrationsvorbereitungsfahrt in Karlsruhe am 9. November 2024, ein Beitrag von Querfunk Karlsruhe. Über Baden lacht die Sonne und hier und im Rest der Republik dürfen Balkonkraftwerke inzwischen fast ohne Ausnahme in Betrieb gehen. Das Gesundheitswesen und die Kriegstüchtigkeit. Es werden einfach zu wenig Mittel für die Gesundheitsversorgung bereitgestellt. Ein Beitrag von Freies Radio Stuttgart.
Das Gesundheitswesen und die Kriegstüchtigkeit. Vor der Notaufnahme des Klinikums Stuttgarts, dem größten Krankenhaus Stuttgarts, früher einmal ein städtisches Krankenhaus, heute eine Anstalt des öffentlichen Rechts, hing unlängst folgender Aushang. Zitat: Aufgrund massiven Personalmangels kommt es heute zu deutlich verlängerten Wartezeiten. Bis zu 7 Stunden. Das Team der Notaufnahme bittet um Ihr Verständnis. Ist massiver Personalmangel geplant? Warten auf ein Krankenhausbett, warten auf Untersuchungen, warten auf Operationen, warten in Ambulanzen. Der neue Höhepunkt nun, bis zu 7 Stunden Wartezeit in der Notaufnahme. Deutlicher können sich zu geringe Kapazitäten und massiver Personalmangel kaum zeigen. Doch die Stellen, so heißt es im Klinikum, seien ja alle besetzt. Der Personalmangel und fehlende Kapazitäten sind also praktisch geplant. Ursache davon sind unter anderem zu niedrige Löhne, zu schlechte Arbeitsbedingungen und eine seit Jahren verfehlte Krankenhauspolitik. Aber auch im niedergelassenen Bereich sieht es nicht besser aus. Denn es werden einfach zu wenig Mittel für die Gesundheitsversorgung bereitgestellt. Keine Illusionen. Warum das Geld nicht zur Verfügung gestellt wird, kann jede und jeder wissen. Das Geld fließt in Aufrüstung und Kriege. Und das sagen Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Presse auch ohne Umschweife. Exemplarisch dafür zum Beispiel Finanzminister Christian Lindner, der darauf beharrt, steigende Militärausgaben haushaltsintern besonders durch Kürzungen bei den Sozialausgaben zu finanzieren. Oder Clemens Füst, der Präsident des IFO-Instituts, der sagt, Zitat: Kanonen und Butter, das wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht, sondern Kanonen ohne Butter. Schließlich der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, Zitat: Der Sonderfonds für die Bundeswehr beträgt 100 Milliarden Euro, das reicht nicht aus. Wir benötigen eine Aufstockung auf 250 bis 300 Milliarden Euro. Nur so erreichen wir eine kriegstüchtige Ausstattung unserer Armee. Die Herstellung der Kriegstüchtigkeit, Boris Pistorius, wird alles andere untergeordnet. Denn, so Pistorius, wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Kriegstüchtig. Kriegstüchtig ist Deutschland nach dem Anschluss der DDR 1990 sehr schnell geworden. 1999, Zitat: Da haben wir unsere Flugzeuge nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratbeschluss gegeben hätte. So der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, allerdings erst 15 Jahre später. Aber schon viel früher wurde die Kriegstüchtigkeit auch mit dem Ausbau der zivil-militärischen Zusammenarbeit vorbereitet. 1990, also mit dem Anschluss der DDR, Abkommen zwischen Bundesärztekammer, Hartmann-Bund, NAV, Virchow-Bund, Marburger Bund und dem Bundesministerium der Verteidigung. Neufassung der 1997, es geht um die Inanspruchnahme ziviler Ärzte durch die Bundeswehr. 1999 mit dem Krieg gegen Jugoslawien. Das Verteidigungsministerium und die Deutsche Krankenhausgesellschaft schließen eine Rahmenvereinbarung zur zivil-militärischen Zusammenarbeit. 2011 die Arbeitsgruppe Taktische Medizin zum zivil-militärischen Wissenstransfer von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. 2013 Chirurgische Arbeitsgruppe Militär- und Notfallchirurgie von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Weitere Arbeitsgruppen mit Sanitätsoffizieren bei der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin, bei der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, bei der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie. 2017 Absichtserklärung engere Zusammenarbeit der Bundeswehr mit der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. 2021 Absichtserklärung auch mit der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Dann auch 2021 neuer Freiwilligendienst im Heimatschutz. Zitat: Du lernst alles über politische Bildung und den Gefechtsdienst, absolvierst die Waffen- und Schießübungen sowie körperliche Trainingseinheiten. 2022 erstmals ein Sanitätsstabsoffizier als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Und dieses Jahr beschließt das Bundeskabinett die neue Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung. Nach Freigabe durch die Bundesregierung können die zuständigen Landesbehörden anordnen, dass, Zitat, Einrichtung der gesundheitlichen Versorgung ihre Leistungsfähigkeit auf die Anforderungen im Verteidigungsfall umstellen, erweitern und ihre Einsatzbereitschaft herstellen. Kriegstüchtigkeit verhindern, friedensfähig werden. Wenn wir nicht auch noch ganz direkt in einen Krieg ziehen wollen, wenn wir diplomatische Verhandlungen zum Lösen von Konflikten wollen, müssen wir den Kriegstüchtigkeitspolitikerinnen in den Arm fallen. Die Bundesrepublik Deutschland muss ihre Friedensfähigkeit erstmal unter Beweis stellen. Kriegstüchtig ist sie schon wieder geworden.
Was bedeutet diese Privilegierung von Stecker-Solargeräten an Miet- und Eigentumswohnungen, die seit gestern auch gesetzlich gilt nun?
Ja, das bedeutet, dass der Vermieter nicht einfach sagen kann, ich möchte ein Stecker-Solargerät nicht, das gefällt mir nicht, optische Gründe stehen dem entgegen, sondern dass er auf den Antrag des Mieters, ein Stecker-Solargerät anzubringen, überhaupt muss der Mieter das nur beantragen, wenn es außen am Balkon hängt oder an der Fassade, wenn man es auf den Balkon stellt, das darf man immer machen, dass er dann diesen Antrag auch genehmigen muss, wenn dem nicht ganz gewichtige Gründe entgegenstehen, die er auch dokumentieren und darlegen muss, warum das aus seiner Sicht als Vermieter nicht gehen würde.
Was wären denn noch gewichtige, berechtigte Gründe, die gegen solche kleinen Solarkraftanlagen auf dem Balkon stehen würden?
Aus unserer Sicht gibt es die nicht.
Aber eure Sicht wird wahrscheinlich nicht unbedingt die Sicht der Eigentümer sein und eventuell auch nicht die Sicht von Gerichten, die da drüber zu urteilen haben, oder?
Also was der Vermieter als Auflage machen kann, ist, dass er sagt, es wird um einen bestimmten Betrag, zum Beispiel die Kaution erhöht. Wir gehen davon aus, dass sowas wie 200 Euro denkbar wären. Man jetzt sagt 100 Euro, damit der Handwerker kommt, der es wieder abbaut, wenn der Mieter einfach geht, ohne es selber mitzunehmen, vielleicht nochmal 100% Risikoaufschlag. Was er natürlich auch machen kann, ist, dass er vorschreibt, dass es fachmännisch angebracht wird. Das bedeutet aber nicht, dass man eine Firma beauftragen muss mit einem Fachunternehmer. Das ist nämlich gerne gemacht, dass man sagt, man braucht eine sogenannte Fachunternehmererklärung durch Vermieter. Die braucht es aber nicht, sondern es muss einfach nur ordentlich festgemacht werden. Das kann man aber selber tun, wenn man zum Beispiel die einschlägigen Bedienungsanleitungen der Hersteller beachtet und das vielleicht auch noch dokumentiert. Dann kann man sich noch überlegen, ob man bestimmte Arten der Anbringung und der Farben vorschreiben kann. Da sagt unser Rechtsanwalt, das geht nicht. Da sagen wir, tendenziell ist es eigentlich durch so geringe Mehrkosten die entstehen, wenn ich so flächig schwarze, sogenannte Full-Black-Module verwende, dass man das durchaus auch zumuten kann, dass man dann vielleicht sagen möchte, okay, alle im Haus sollen diese flächig schwarzen Module verwenden, damit es einheitlich aussieht. Das wäre vielleicht noch eine Auflage, die geht. Dann kann man sicherlich noch als Auflage irgendwie machen, dass man sagt, einen bestimmten Teil muss frei bleiben, wenn es sich dabei um einen Fluchtweg handelt, beziehungsweise ich muss das so anbringen, dass ich nicht durch eine sehr, sehr schräge Anbringung die Möglichkeit der Feuerwehr, da mit der Leiter dran zu gehen, behindere oder gar unmöglich mache. Das wären jetzt, sagen wir mal, Auflagen, die man noch machen kann. Die Abwesenheit einer Außensteckdose ist zum Beispiel kein Hinderungsgrund. Es gibt inzwischen Fensterdurchführungen, also so ganz flache Kabel, die man durchs Fenster durchmachen kann oder durch das geschlossene Fenster durchmachen, ohne dass man bohren muss. Das wäre kein Hinderungsgrund. Man darf auch Bohren und Substanzveränderungen vornehmen. Das darf man ja auch zum Beispiel für die ebenfalls privilegierten behindertengerechten Umbau oder den Einbau einer Wallbox fürs Elektroauto. Das war schon lange privilegiert. Deswegen gibt es nur sehr, sehr wenige Gründe, wo man als Vermieter tatsächlich sagen kann, ich kann es nicht genehmigen. Selbst Denkmalschutz wäre keiner, denn beim Denkmalschutz muss ich ja abwägen zwischen dem Staatsziel, nicht nur dem Staatsziel auf Klimaschutz, sondern auch dem im Erneuerbare-Energien-Gesetz ausdrücklich so in § 2 niedergeschriebenen öffentlichen Interesse. Also der Ausbau von erneuerbaren Energien ist im öffentlichen Interesse und internationalen Sicherheit. Die muss ich dann abwägen gegenüber dem Denkmalschutz. Und da gäbe es aus meiner Sicht nur sicherlich ganz wenige Ausnahmekategorien an Gebäuden, wo man sagen kann, okay, hier ist ein Stecker-Solargerät nicht tragbar. Das ist so ein krasser Eingriff in die Denkmalsubstanz. Das kann man nicht machen. Also vielleicht in Freiburg am historischen Kaufhaus, am Rathaus würde es wahrscheinlich schon fragwürdig gehen, weil da hat man ja an den Balkonen regelmäßig irgendwelche so Spanntücher mit Slogans werden da ja immer angebracht. Und da hing ja auch schon mal ein Stecker-Solargerät. Da würde es wahrscheinlich gehen.
Ob man jetzt ganz überall solche Geräte haben will, das ist wahrscheinlich trotzdem noch diskussionswürdig. Aber nun denn, ihr würdet euch aber auf jeden Fall, würdet es auch noch erwarten, hoffen, dass der Gesetzgeber da noch diese Gründe, die noch ausreichen, um Balkonsolargeräte abzulehnen, dass das noch explizit im Gesetz gemacht wird, oder?
Naja, es wäre sinnvoll gewesen, wenn man in der Gesetzesbegründung, in der Vorlage, das etwas besser ausgeführt hätte. Da hat aus unserer Sicht das FDP-geführte Justizministerium relativ schwammig formuliert oder gar nichts Genaues reingeschrieben. Das war jetzt nicht so optimal. Das wird einfach darauf hinauslaufen, dass das einfach durch Gerichte geklärt wird. Da ist ja die Deutsche Umwelthilfe auch immer sehr aktiv und hilft auch Betroffenen, denen das verwehrt wird. Wir hätten uns allerdings gehofft, dass es nicht nur für Steckersolargeräte ein Recht auf Solar gibt, sondern dass es grundsätzlich auch zum Beispiel in Wohnungseigentumsgemeinschaften ein Recht darauf gibt, das Dach mit Solarpanels auszustatten. Da ist es nach wie vor so, dass hier nicht der einzelne Mitbesitzer sagen kann, ich möchte gerne das Dach mieten oder pachten. Und man hat dann sozusagen einen Zugzwang, dass man als Wohnungseigentümergemeinschaft agieren muss, sondern es ist immer noch so, es braucht dazu Mehrheitsbeschlüsse, glücklicherweise inzwischen nicht mehr einstimmig, aber durchaus können diese Mehrheitsbeschlüsse auch sehr schwierig zu bekommen sein. Und damit gibt es eben ganz viele Dächer, ganz viele auch sehr gut geeignete Dächer, die im Grunde für den Ausbau der Solarenergie nicht zur Verfügung stehen, die wir aber dringlich brauchen. Denn es ist meistens sinnvoller, erstmal schon bestehende Gebäude mit Solarenergie oder Solarpanels zu bedecken, als hinzugehen und zu sagen, wir gehen jetzt groß in die Freiflächenanlagen und sind da in Konkurrenz, auch in einer Flächenkonkurrenz möglicherweise mit Landwirtschaft und anderen Dingen.
Gibt es außer den von dir jetzt genannten noch weitere Punkte, an dem du jetzt Verbesserungsbedarf bei diesem Gesetz siehst?
Also bei diesem Gesetz an sich nicht. Wir sind aber so, dass es noch in anderen Gesetzen, zum Beispiel im Energiewirtschaftsgesetz, gerade wir einen Brief geschrieben haben und gebeten haben zu schauen, ob man nicht Netzentgelte nicht nur für große Speicheranlagen dynamisch machen kann, sondern für alle Verbraucher. Denn die Kombination aus dynamischem Stromtarif und dynamischen Netzentgelten würde dann für viele Verbraucher auch die Möglichkeit geben, dass sie mit einem Kleinspeicher und einem dynamischen Tarif ihren Stromverbrauch so organisieren können, dass sie noch einmal sehr viel Geld sparen. Darüber hinaus gibt es immer noch die Normungsdiskussion, die leider noch nicht abgeschlossen ist. Da wird es am 11. November eine Einspruchsverhandlung oder Anhörung geben beim VDE, wo es um die neue Steckersolarnorm geht. Gleichzeitig wird jetzt auch gerade schon eine Norm diskutiert über den Anschluss von Kleinspeichern. Auch da sind zum Teil Vorschläge drin, die wir jetzt aus Verbrauchersicht, die das gerne einfach nutzen wollen, uns noch nicht so begeistern. Das wäre jetzt zum Beispiel so diesen Bereich der Normung. Im Bereich Solar haben wir sicherlich mit diesem Solarpaket 1 für Steckersolarnutzer eigentlich schon sehr, sehr viele Verbesserungen erreicht. Und da muss man auch sagen, da haben tatsächlich die Grünen und das Bundeswirtschaftsministerium mit Sven Giegold und Habeck auch geliefert.
Heißt aber, ein Speicher kann ich jetzt noch nicht so einfach an das Steckersolargerät anschließen.
Doch, kann man. Also tatsächlich sind die Hersteller damit Geräten auf dem Markt. Da liegen so die günstigeren bei etwa 500 Euro für 2 Kilowattstunden. Das ist für die meisten Haushalte auch eine völlig ausreichende Größe. Mehr muss man nicht haben. Die Frage ist immer nur, kann ich diese Speichernutzung auch noch so gestalten, dass sie zum Beispiel auch für Menschen, die kein Steckersolargerät haben, aber weil sie vielleicht gar keinen Balkon haben oder keine Möglichkeit, das anzubringen, auch wirtschaftlich sinnvoll gestalten kann. Wenn ich als Verbraucher, zurzeit lohnen sich für die Verbraucher diese variablen Stromtarife, also wo ich den Börsenstrompreis plus einen Aufschlag bezahle, nur wenn sie sehr große disponible Verbraucher bei sich in der Wohnung haben, also zum Beispiel eine Wärmepumpe, ein Elektroauto, vielleicht elektrische Brauchwasseraufheizung, dann lohnt es sich für den normalen Menschen, der, sagen wir mal, nur kleinere Geräte angeschlossen hat, lohnen sich die variablen Tarife im Moment noch nicht.
Ja, dann abschließend vielleicht einfach noch so ein paar Hinweise, Rat an Menschen, die jetzt sagen, oh, jetzt, wenn es einfacher geworden ist, will ich mir doch so ein Balkon-Solargerät anschaffen. Was gibt es jetzt dann aktuell noch zu beachten und was rätst du diesen Menschen?
Ja, aktuell würde ich auf jeden Fall zunächst mal auf die Website vom Balkonsolarverein gehen und da das Musterschreiben für Steckersolargeräte runterladen, das dem Vermieter zuschicken, entweder als E-Mail oder als Brief. Da ist auch eine Fristsetzung drin, dass der Vermieter innerhalb von 4 Wochen agieren muss und eine Antwort geben. Auch ein Hinweis auf die neue Rechtslage ist drin, die wahrscheinlich auch bei vielen Vermietern noch nicht angekommen ist. Ja, und dann würde ich gucken, dass man möglichst zielschnell und zielführend das genehmigt bekommt und dann schauen, welche Geräte denn nun gerade auf dem Markt günstig zu haben sind. Da gibt es zurzeit Angebote für 800 Watt, circa 300 Euro und das dann einfach anbringen. Auch wenn es jetzt Winter ist und man vielleicht glaubt, Solar bringt gar nicht so viel. Die beste Zeit, ein Steckersolargerät angebracht zu haben, war vor einer Woche. Aber das würde ich jetzt tun und dann damit Spaß haben. Beim Thema Speicher würde ich noch ein bisschen warten. Da kann man sicherlich noch gucken, was nächstes Jahr bringt. Da werden die Preise sicherlich noch mal sinken und da werden auch noch mal spannende Lösungen auf den Markt kommen, habe ich den Eindruck, die dann auch noch mal den Leuten was bringen. Und für alle in Freiburg, wir haben im November einen kommunalen Masterplan Solar, der in den Gemeinderat kommt. Und auch da wird es sicherlich von der interessierten Öffentlichkeit 1 bis 2 Forderungen geben, die man unterstützen kann.
Welche?
Wir werden sicherlich darüber diskutieren müssen, wie geht die Stadtverwaltung mit Solaranlagen, die Schulfördervereine gebaut haben oder bauen wollen, um? Macht sie die tendenziell, wenn sie die Dächer saniert, weg und eigene drauf? Das wird sicherlich ein Thema sein. Oder kann man die, sagen wir mal, pädagogische Nutzung von Solarenergie, ist die nicht vielleicht auch Teil eines sogenannten Masterplans? Andere Fragen werden sicherlich sein, sind städtische Dächer nur für die Stadt da, um Solaranlagen drauf zu machen oder auch für Bürgersolar? Dann wird es sicherlich auch Fragestellungen geben, ob man in Freiburg, ob und wo man in Freiburg große Freiflächenanlagen anlegen kann. Und auch da immer die Frage, sind die dann in der Hand der städtischen Gesellschaften, sind die in der Hand von Bürgerenergie? Ja, und zu guter Letzt warten wir auch noch darauf, dass die Freiburger Stadtbau das lange angekündigte Pilotprojekt zum Thema Solar am Balkon, das sie ja jetzt schon immer mal in Pressemitteilungen angekündigt hat, dann tatsächlich auch durchführt und dann auch bei den Auflagen, die sie macht für ihre Mieter, einen rechtskonformen Zustand herstellt.
Das sagt Sebastian Müller, Vorstand bei Balkon Solar. Wir haben mit ihm gesprochen darüber, dass das Recht auf ein Balkonkraftwerk seit dem gestrigen Donnerstag nun auch im Gesetz verankert ist, gesetzlich gilt. Mehr Infos auf der angesprochenen Webseite unter balkon.solar.
Im Folgenden ein Grußwort von der Anti-Atom-INI in Karlsruhe. Demnächst werden Castoren durch Karlsruhe fahren. Castoren sind Schutzbehälter für radioaktiven Müll. Dieser radioaktive Müll soll demnächst in Philippsburg ankommen. Doch in dem Grußwort wird Frau Wellhöfer alles genauer schildern und sie wird berichten von dem geplanten Protest, der stattfinden soll am 9. November. Das Wort hat Annette Wellhöfer.
Hier geht es eben heute um den im November diesen Jahres anstehenden hochradioaktiven Atommülltransport von Frankreich nach Philippsburg, der auf der Schiene stattfinden wird. Und ich möchte noch mal dran erinnern, könnt ihr euch vielleicht noch, oder einige von euch können sich vielleicht noch dran erinnern, an die Massenproteste bei Castortransporten, zum Beispiel in Berg in der Pfalz 2010. Damals waren ca. 1500 Menschen auf den Gleisen und haben den Castortransport von La Hague, also in Frankreich, nach Gorleben erfolgreich blockiert. Es war ein Akt von Empowerment und es hat politisch Weichen gestellt. Das ist mir einfach wichtig zu sagen. Und für unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir im Folgenden vom Castoren sprechen, dann sind die Behälter gemeint, in denen der hochradioaktive Atommüll transportiert wird. Um eine Vorstellung zu haben, die sind über 100 Tonnen schwer. Und wir wissen einfach, dass eben jüngere Leute einfach heute nichts mehr mit dem Begriff Castoren oder Castortransporte anfangen können. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Wir erwarten im November 2024 einen Castortransport mit 4 Behältern von der Plutoniumfabrik in La Hague in Frankreich ins sogenannte Zwischenlager in Philippsburg, das circa 30 Kilometer nördlich von Karlsruhe liegt. Der genaue Termin, der ist eben nicht bekannt. Wir hoffen, dass was durchsickert. Einige in der Presse sprechen derzeit davon, dass der Castortransport ihrer Meinung nach in der Zeit vom 18. bis 24. November stattfinden wird. Auch der genauen Streckenverlauf ist eben auch nicht bekannt. Ich möchte euch alle dazu einladen, wenn ihr euch weitere Infos einfach holen wollt, geht doch einfach mal auf die Homepage www.antiatom.net. Ich wiederhole, antiatom.net. Wir haben uns im Südwesten als Südwestinitiativen zusammengeschlossen und ich bin eben mit der Anti-Atom-Ini Karlsruhe Teil dieses Bündnisses. Wir organisieren eben im Vorfeld von dem anstehenden Castortransport einen öffentlichen Protest und zwar am Samstag, den 9. November am Bahnhof in Karlsruhe fangen wir an um 11.30 Uhr und das ist auch angemeldet und ich möchte euch natürlich alle einladen, daran teilzunehmen und die Einladung mit 3 Ausrufezeichen noch unterstützen. Also es geht um einen hochradioaktiven Atommülltransport auf der Schiene. Als Anti-Atom-Bewegte werden wir nicht still zusehen, wie dieser unnötige und gefährliche Atommülltransport vonstatten geht. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Bevölkerung davon Kenntnis erhält, dass hochradioaktiver Atommüll durch dicht bewohntes Gebiet für viele an ihrer Haustür vorbei rollt. Dieser Transport ist unserer Meinung nach unnötig und gefährlich. Wir fordern, dass der hochradioaktive Atommüll in Le Hague so lange bleibt, bis ein Endlager gefunden ist und er direkt dorthin gefahren wird. Nicht von A nach B und dann nach C, wie das derzeit geplant ist, denn diese Risiken sind unnötig und können vermieden werden. Unserer Meinung nach, solange in Karlsruhe am Joint Research Center, genannt auch JRC, und es hat seinen Sitz beim KIT Nord. Also solange wie am Joint Research Center an der nächsten Generation von Brennelementen für AKWs geforscht wird, solange in Lingen in Nordrhein-Westfalen Brennelemente für AKWs hergestellt und in Gronau, auch NRW, Uran angereichert wird, solange Atomforschungsanlagen wie in Garching oder Atomforschungsreaktoren wie in Garching in Bayern weiterlaufen und wie im Fall Schach-Konrad auf unsere sichere Lager für Atommüll gesetzt wird, und diese Liste ließe sich noch um viele Beispiele verlängern, solange das so ist, ist unser Protest und unser Widerstand gegen Atomenergie notwendig. Denn Atomenergie ist teuer, gefährlich und nicht klimaneutral. Die Anti-Atom-Bewegung ruft zum gemeinsamen Protest gegen den anstehenden Castortransport auf. Da wir den genauen Termin eben noch nicht wissen, veranstalten wir am Samstag, den 9. November, eine gemeinsame Anti-Atom-Protestfahrt vom Karlsruher Hauptbahnhof nach Philippsburg. Kommt mit, schließt euch uns an. Bringt eure Anti-Atom-Fahnen, eure Trommeln, eure Pfeifen und so weiter mit. Lasst uns laut und bunt sein. Die Presse laden wir auch dazu ein. Also unser Anti-Atom-Protest findet am Samstag, 9.11. vor dem Karlsruher Hauptbahnhof statt. Wir starten um 11.30 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Karlsruher Hauptbahnhof. Es wird Redebeiträge geben zum Thema Castortransport, zur Zwischenlagerproblematik, die nämlich zu Langzeitlagern werden, und zum fehlenden Endlager, wobei Endlager in Anführungszeichen gesetzt wird, weil niemand von uns glaubt, dass es jemals ein sicheres Endlager geben wird. Zurück zu unserer Aktion. Wir fahren gemeinsam mit dem Zug vom Karlsruher Hauptbahnhof nach Philippsburg. Abfahrt Karlsruher Hauptbahnhof 12.28 Uhr, Ankunft Philippsburg 13 Uhr. Dort gibt es eine Demo zum Bahnhof Philippsburg, vom Bahnhof Philippsburg zum Marktplatz in Philippsburg und dort dann nochmal eine Kundgebung und danach eine gemeinsame Rückfahrt.
Soweit Annette Wellhöfer von der Anti-Atom-Initiative Karlsruhe.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 24. Oktober 2024 durch Konrad.
Bildung,
Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Wally, 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 Ratta. Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.